Männerschnack. Präsentiert von Brooklyn Soap.
Herrn Gut mit dem Männerschnack. Also der Männerschnack ist eine Geschichte, wo wir mit Kunden hier aus dem Laden über Gott und die Welt unterhalten wollen. Und wir sind, wie gesagt, hier auf St. Pauli. Das ist wunderbar. Ich bin übrigens Thorsten und bin hier Geschäftsführer von Herrn Gut. Und wir sind ganz dankbar. Das Ganze wird präsentiert von Brooklyn Soap Company. Und die haben auch ein kleines Leckerli eingebaut. Bei Online-Bestellungen könnt ihr mit dem Codewort Herrengut 5 Euro sparen. Also auch nicht so schlecht. Dann könnt ihr, und das wünschen wir uns auch, live Fragen stellen, Kommentare reinsetzen, weil wir haben einen digitalen Co-Moderator. Das ist Felix. Und Felix wird uns die Fragen dann reinreichen und wir werden versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. Und unter allen Leuten, die so aktiv sich an diesem Gespräch beteiligen, verlosen wir nochmal 3 Rundum-Sorglos-Pakete und 3 Rasursets von Brooklyn Soap. So, jetzt wird spannend. Wie gesagt, wir haben es schon ein bisschen angekündigt. Unser erster Gast heute Abend ist Stefan Garbe von Jinsul.
Hi.
Moin.
Thorsten.
Hallo ja. Stefan. Alles schön, gut. Dass du da bist.
Danke. Oh, lecker, lecker.
Lecker, lecker. Ja, wir haben mal so ein bisschen lecker, lecker vorbereitet. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben überlegt, dass wir einfach sagen, wir wollen einfach mal so einen schönen Männerschnack machen. Mhm. Und das ist gleich mal so meine erste Frage. Was ist für dich eigentlich ein Männerschnack?
Ja, das
was
ja,
verstehst du darunter?
Das ist ja sowas Hamburgisches, ne? Ein Männerschnack, ne? Dumm Tüchlabern, ne? Ja, also wenn wir hier im Herrengut sind, ich habe ja so ein, kommen wir nachher nochmal zu, so ein kleines Ritual am Start, dann, ja. Dann ist natürlich auch immer so ein bisschen, dass sich so die Bälle zuwerfen, ne? Und ja.
Genau, also das versuchen wir mal, dass wir, also ich bin ganz sicher, weil ich kenne dich ja auch ein bisschen, dass wir beide, ich glaube, ein Gespräch haben, dass wir uns wirklich über Themen unterhalten, die uns beide auch interessieren und vor allen Dingen auch vielleicht die Leute draußen, weil das ist ja also so ein bisschen die Geschichte von Männerschnack. Wir haben so viele tolle Geschichten gehört und so haben wir einfach versucht, gesagt, wir wollen eine Plattform bilden, wo wir uns einfach mal nett unterhalten können. Und das finde ich ja ganz nett.
Gut.
So. Wir beide haben ja früher mal was ganz anderes gemacht und du bist heute ein für mich in der Wahrnehmung ein wirklich wunderbarer Gin-Hersteller hier in Hamburg. Ich selber, ich habe ja auch was anderes gemacht und stehe heute in Herrengut, bin auch glücklich. Wie bist du denn zu dem gekommen, was du eigentlich heute machst, nämlich Gin herzustellen?
Bei mir ist ja so, ich habe eine ganze Reihe von Leidenschaften versucht zu kombinieren. Also ja. Es gibt ja viele Menschen, mich eingeschlossen, die irgendwann an einen Punkt kommen in ihrem Leben, wo sie sagen, das ist es vielleicht beruflich nicht gewesen ja. oder das ist schon schön gewesen, aber vielleicht kann man noch mal was anderes machen. Jedenfalls ist es bei mir ein bisschen so, dass man sagt, immer auch die Lust auf neue Dinge, was Neues auszuprobieren. Und ich war mit meinem alten Job also auch einfach fertig und wusste auch nicht mehr weiter und habe gedacht, ich muss jetzt tatsächlich mal einen Neustart wagen. Ich habe glücklicherweise eine Ehefrau, die mich daran immer bestärkt hat. Das ist auch nicht ganz unwichtig, dass man auch von zu Hause so ein bisschen den Rückenwind hat, ne? Dass da jemand ja. hinter einem steht und sagt, alles klar, ich vertraue dir, mach mal, weil ja. so das ganze Ersparte einmal so weghauen, das ist natürlich, gehören immer 2 zu in einer guten Ehe, finde ich.
Ja, ne? Gute Einstellung.
Ja. Und dieses Thema mit dem Gin hat mich immer schon beschäftigt, also als Gin-Liebhaber. Ich habe Gin gesammelt, noch lange bevor es diesen unfassbaren Gin-Craze gab. Also ich habe mir dann Flaschen aus Amerika bestellt.
Wow,
und hatte
okay.
so zu Hause, ich habe so in der Küche so eine Bar und wenn die Leute dann reinkamen, haben sie gesagt, also entweder ist er Alkoholiker oder plant hier was Geschäftliches.
okay.
Und das hat ja dann irgendwann auch so ein Sammel... Also eine Sammelleidenschaft dann irgendwie entfacht. Und meine zweite große Leidenschaft ist Portugal. Das ist so mein zweites Zuhause.
Ja, das wäre so eine meiner nächsten Fragen gewesen. Ne?
Weil und das beides sozusagen so zu verbinden, das war eigentlich so meine Idee, nämlich zu sagen, wie kann man es schaffen, die Liebe zu diesem schönen Land mit der Liebe oder der Leidenschaft für tolle Spirituosen zu verbinden und vor allem, wie kann man was schaffen, was man mit den eigenen Händen macht. Und so geht es dir sicherlich auch, dass man sagt, wenn man sein Leben lang in einem Büro gesessen hat,
genau,
und das, ich habe also wirklich einen Großteil meines Lebens in irgendwelchen Meetingräumen verbracht, vor unfassbar langweiligen PowerPoint-Präsentationen und so pappigen Keksen vor allem und warmer Apfelsaft und dann so Senkrechtlermähen und dann hast du immer dieses monotone Geräusch von dem Beamer und für mich war es dann immer so, dass dann irgendwie so meine Seele aus meinem Körper fuhr und mich in diesem komischen Meetingraum sah und dachte, das kann es einfach auf Dauer nicht sein. Und das ist so erfüllend, ein Handwerk zu machen, das ist einfach mit Geld nicht aufzuwiegen.
Ich finde es ganz toll, was du gesagt hast, das würde ich gerne nochmal aufnehmen, den Gedanken, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das bei mir ist wirklich exakt genauso, dass man, wenn man so eine Entscheidung trifft, mal was ganz anderes zu machen, ähnliche Beweggründe bei mir, aber erstmal das Wichtige, dass man einen Partner hat, der das mitmacht, der da mitgeht, weil das sind ja schon, ich sag mal, Weichenstellungen, die man da irgendwie vornimmt, wo man sagt, wow, so Punkte wie Sicherheit und die Kontinuität ist erstmal weg. Man macht irgendwie was ganz Neues, nicht? Und das hast du ja letztlich genauso gemacht, ein komplett neues Thema. Sagen wir so ein bisschen aus dem Hobby heraus, hast du dir, so wie ich das verstanden habe, gedacht, okay, vielleicht machen wir einfach mal eine eigene Produktion. Finde ich mega. Also das kann man vielleicht auch in der Runde einfach mal sagen, wir sind also wirklich, wir sollten dankbar und stolz sein, dass wir solche tollen Frauen haben.
Ja, da können wir eigentlich gerne das Glas drauf erheben.
Ja, darauf trinken wir mal ein.
Auf die Chicas.
Jawohl, wir trinken natürlich Gin Soul, aber ich trinke es wirklich gerne. Also es ist einfach ein geiles Zeug.
Danke, freut mich.
Cheers.
Cheers.
Also wenn mir vorher jemand gesagt hätte, dass man bei solchen Geschichten auch Alkohol trinken kann, finde ich super.
Ja.
Hätten wir schon viel eher gemacht.
Aber das ist auch genau das richtige Wetter für Gin Tonic.
Das ist perfekt, wir haben auch extra gewartet. Ja, du hast eben ganz kurz gesagt Portugal, das finde ich schon spannend. Also wenn ich so an Portugal denke, dann ist das für mich Vino Verde im Kühlschrank haben. Mhm. Dann ist das eine Cataplana, die liegt bei mir irgendwo im Keller, weil ich irgendwann mal aus Portugal dieses Essen so geil fand. Ich sage das mal so offen. Mhm. Und habe so eine Cataplana mitgebracht. Und ich glaube, wir haben es einmal darin gekocht, aber ich finde einfach so diese
haben es besser als brauchen.
Diese Tradition auch, was die Portugiesen machen, fand ich mega. Hast du denn irgendwie familiäre Kontakte? Bist du irgendwie familiär verwurzelt? Hast du Freunde, Bekannte?
Ja,
das ist ja immer so eine...
Der Kontakt, also erstmal sind wir da immer in Urlaub hingefahren. Das ist ja schon mal so sehr prägend. Aber mein bester Freund ist Portugiese.
Ach so,
und okay. Unsere Söhne sind dann auch miteinander befreundet gewesen. Und obwohl die jetzt sehr weit weg wohnen, der wohnt jetzt leider in Bordeaux, ist es trotzdem noch so der beste Freund. Und auch für meinen Sohn, obwohl er seinen Freunden oft nicht sieht, das ist sozusagen Seelenverwandter irgendwie. Ne? Und über den bin ich halt, bin ich so ein bisschen tiefer in das Land eingedrungen und ich finde das so ein unfassbar sympathisches Volk auch. Die sind uns Hamburgern, finde ich, in sehr vielen Dingen sehr ähnlich. Viele Dinge sind auch unbegreiflich für mich so als Deutschen, das ist logisch. Also ne, zum Beispiel verhandeln mit Portugiesen, das ist ganz schwierig. Ne?
Ist das aber ganz anders als in Deutschland oder ist das
südländischer? Gibt es nicht. Gibt es nicht.
Ach so, gibt es nicht.
Okay, hier hat sich das ja sozusagen in den letzten 20 Jahren so erst eingebürgert. Ne? Früher gab es das ja hier auch nicht. Aber diese Mentalität ist ja gar nicht südländisch. Also in keinster Weise, sondern das ist ja sehr, sehr ruhig, sehr, sehr in sich gekehrt, sehr, sehr familiär. Also ich finde, man kann es immer so merken, wie so ein Volk Auto fährt, so sind sie auch vom Temperament her. Also da hupt keiner, da fahren sie alle 40, das machen sie ja jetzt hier auch alle. Und
bei uns gibt es ja auch Straßen, wo man nicht mehr fahren darf. Das ist ja doch eine ganz andere scharfe Nummer. Ne?
Ja, da fahren sie ja alle Diesel, also weit entfernt, da findet man ja nie einen Benziner. Also.
Ja, aber diese Leute, diese Menschen, das kann ich schon verstehen, auch diese Offenheit, die du ja auch hast, dich da auf solche Dinge, auf neue Themen einzulassen, das finde ich auch, schätze ich sehr an dir. Und ich sag mal, dieses Portugiesische, das hast du also richtig dann verinnerlicht und bist dann darauf gekommen, jetzt sozusagen aus der PowerPoint-Präsentation raus, okay, Liebhaber Gin. Nee,
also das war eigentlich so, ich habe tatsächlich dann meine Firma verkauft und habe gesagt, im besten Jahr ever, habe ich gesagt, Geld alles scheißegal, das, ich bin unglücklich und habe ein Sabbatical gemacht und bin in dem Sabbatical viel in Portugal gewesen und habe dann war wandern und das ist ja ganz, ganz gut, um mich mal zu sortieren und also ich fühle mich jetzt zum Beispiel Yoga nichts, aber wandern, das ist eine Sache, wo man schon mal runterkommen kann und dann, dann ist mir irgendwie bewusst geworden, also ich habe so eine Pflanze da in Portugal, die ich so ganz besonders schön finde, weil sie so wunderbar riecht. Die ganze Küste riecht nach dieser Pflanze. Wenn die Sonne drauf scheint, die hat so ein Harz auf den Blättern. Und das ist so ein Geruch gewesen, den wir immer haben versucht, irgendwie für uns selber zu konservieren. Das heißt, wir haben uns Blätter mitgenommen nach Hause. Und wenn man dann im Winter irgendwo im November im Verregten in Hamburg saß, dann hat man mal so eine Tüte wie so ein Schnüffelkind in Rumänien. Ja. Okay. Und hat gesagt, okay, naja, das ist so ein bisschen dieses Gefühl. So ein, also dieses, da gibt es ein portugiesisches Wort für, dieses Saudade. Das ist ein relativ unbeschreibbares Gefühl von Sehnsucht, Verlangen, Nostalgie und so weiter und so fort. Und ich finde, Gerüche sind ja ein wunderbarer Weg, solche Gefühle und Zustände sozusagen aus der Vergangenheit wieder hochzuholen. Yeah, also du riechst irgendwas und ne, ich bin neulich mit dem Motorrad bei Hagenbecks Tierpark vorbeigefahren und da roch das so nach Frittenbude 1984, also so nach Freibad. Ja? Wo ich so dachte, heiße Hexe, Fritten, anstehen, kleine Tüte mit Gummibärchen und auf einmal fährt ein Film ab und so. Yeah, und so ist es mit dieser Zistrose auch, wo ich gesagt habe, das ist so ein schöner Duft, den möchte ich irgendwie festhalten können und reproduzieren können und immer haben können.
Okay.
Nicht nur, wenn man da ist.
Hast du diese Pflanze, also ich glaube, ich ahne, welchen Geruch du meinst, weil bei meinem Portugal-Urlaub kann ich mich auch an gewisse Gerüche erinnern und wie gesagt, das kenne ich auch und erzähle ich, wir haben ja noch das Thema Motorrad, hast du gerade angeschnitten, da würde ich mit dir gerne auch noch mal ein bisschen intensiver drüber reden, aber diese Pflanze und diesen Geruch, also du hast sozusagen jetzt einmal zu Hause diesen Rubbel Gefühls...
Ich habe viel Rubbel zu Hause
gemacht, so. Und hast du den auch in deinem Gin konserviert? Ja, ist das irgendwie damit drin? Genau, ist
sozusagen bei dem Wandern habe ich dann festgestellt, dass diese Pflanzen direkt neben Pflanzen wachsen, nämlich Wacholderbüschen,
die man
für Gin benutzen braucht. Und da kam dann für mich sozusagen, das war so Heurika, weil ich habe die ganzen Jahre den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Und dann ist es so losgegangen, wie man das dann so macht. Dann habe ich gegoogelt, habe geguckt, gibt es eigentlich einen portugiesischen Gin? Nee, gibt's nicht. Und es gibt auch keinen.
Spannend. Wirklich?
Gab's nicht. Okay. Und das ist erstaunlich, weil Spanien ist der größte Markt für Gin in Europa, schon seit mehreren Jahrzehnten jetzt. Und Portugal ist der wichtigste Handelspartner von Spanien. Also würde man eigentlich denken, dass das so wie eine Membran so ein Austausch ist und dann Trends sozusagen nicht so an Landesgrenze halt machen. Aber das war da nicht so. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja mal eine schöne Sache. Und recherchiere das Thema mal tiefer und guck mal, ob ich das nicht machen kann.
Das ist spannend. Also klar, was du gerade sagst, ich hätte nie gedacht, dass Portugal zum Beispiel jetzt gar keinen Gin hatte, weil ich habe mal vor, ich sag mal, 30 Jahren habe ich mal als Barkeeper hier auf dem Kiez in Majlanski gearbeitet und da war sowas wie St. Gordon, das war eigentlich so ein Standard-Gin. Ich meine, da ist ja in den letzten Jahren ganz, ganz viel passiert, wie du gesagt hast. Und im Grunde genommen, da musst du jetzt als Hamburger herkommen und baust ein fantastisches Produkt damit und hat ja auch in der Wahrnehmung jetzt sehr portugiesische Quellen, um denen zu zeigen, hey, es geht doch.
Ja, also es geht natürlich nicht mit der portugiesischen Bürokratie. Das habe ich 7 Monate probiert. Bin da wirklich wie Don Quixote gescheitert.
Ach, du hast versucht, das wirklich da vor Ort herzustellen.
Ich hab dann bei mehreren Landkreisen sozusagen die Bürgermeister oder die Landräte da angesprochen, habe mir Termine geben lassen, habe da präsentiert, habe gesagt, ich möchte eine Destillerie aufbauen und ich möchte Leute einstellen und die werden angelernt und das können auch alte Leute sein oder junge Leute. Und, aber irgendwie war man da nicht so erpicht drauf und hat es auch nicht verstanden. Und dann bin ich nach 7 Monaten echt entnervt aufgegeben und bin wieder zurück und wollte das Projekt eigentlich komplett beerdigen.
Ach, okay.
Und hatte dann glücklicherweise einen Freund, der Koch ist und sich so ein bisschen auch auskennt und der zu mir nach Hause gekommen ist und hat gesagt, Stefan, du bist jetzt so weit gegangen, jetzt kannst du nicht aufhören. Jetzt zieh das durch, wenn das Produkt gut wird, funktioniert das auch in Hamburg. Und dann habe ich gegen die Widerstände von allen Schlaubergern, die einem da reinquatschen wollen, gesagt, ich mache das jetzt genau so, wie ich das möchte, weil das ist auch wichtig und ich glaube, das merkt man in diesem Laden hier auch, wenn man sein Leben lang immer wieder in so Kompromissen festhing und in Beratung und Abstimmung und große Meetings und diese Leute sind sich unsicher und keiner will entscheiden, gerade die Chefs wollen alle nicht entscheiden, keiner hat Lust, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Das ist ja so erfüllend und es macht so viel Spaß zu sagen, ich frage die Leute, von denen ich meine, dass sie eine gute Einschätzung haben, aber ansonsten muss ich es mit mir selber ausmachen und selber entscheiden. Und das macht ja Spaß, dann zack, 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 die Sachen auch durchzuziehen.
Ja, das finde ich ganz schön, was du gerade sagst, mit diesem auch Erfülltsein wieder so, nicht? Also ich meine, das war wirklich, ich meine, du kennst die Geschichte, auch für mich ein Grund, auch Herrengut aufzumachen, nicht? Weil ich hatte auf einmal wieder Lust und ich hatte auch wieder die Fantasie, Dinge zu machen, zu entwickeln. Und wenn man einfach, ich sag mal, thematisch auf einer Welle erstmal ein bisschen ausgebrannt ist und auch den Mut hat, was Neues anzufangen. Und ich bin ja ein bisschen älter als du, einen kleinen Müh. Da haben die Leute gesagt, naja, in deinem Alter willst du noch was Neues machen. Aber ich sage, natürlich, warum denn nicht? Ich meine, da muss man doch nicht
warten. Kannst du ja noch nicht zum Sterben legen.
Ne? Nee, genau. Dafür bin ich dann doch noch zu jung. So. Nee, insofern, dieses Herzblut und auch diese Lust, einfach wieder Dinge zu tun. Also das kann ich genau nachvollziehen, was du gesagt hast. Und das merkt man dir aber auch an.
Ja, jetzt reicht's.
Nee, ernsthaft. Also ich finde das wirklich toll, weil ich muss sagen, ich hab ja mal dich besucht, wo deine Destillerie ist. Also ich hätte das nie gedacht, dass in Hamburg ein Ort ist, wo ich wirklich denke und das Gefühl habe, ich bin in Portugal. Fängt für mich an, das habe ich dir nie erzählt, alleine mit diesen Kacheln, weil das habe ich in Portugal geliebt. Diese Kacheln. Also ich fotografiere gerne und dann habe ich das immer, diese Kachelmuster und dann hast du diesen morbiden Charme dort. Das finde ich so, also es hat mich echt berührt und das mag ich sehr. Mhm. Und du hast eine wundervolle Fläche da aufgebaut und ich musste so schmunzeln. Ich war neulich mal in Schweden, in Stockholm und habe ich in einem Laden portugiesische Zahnpasta gesehen. Und da wusste ich, die kenne ich doch. Die habe ich doch bei dir auch gesehen. Mhm. Das heißt, da hast du sozusagen auch nochmal so kleine Highlights aus Portugal mitgebracht, um die
bei dir... Ja, das ist mehr so ein Spaß, dass man sagt, es gibt in Lissabon so tolle alte Läden. Es gibt so alte Fischkonservenläden und es gibt so... Ja, stimmt, in Porto gibt es ganz tolle Seifenhersteller und so. Das sind einfach Sachen, Firmen, die nie ihr Packaging geändert haben.
Ja.
Und die nie ihre Rezeptur geändert haben und wo du wirklich noch Seife riechst wie bei Oma und das Rasierwasser, das riecht noch wie bei Opa. Ja? Aber es ist ja schon wieder cool. Also es ist ja schon wieder sozusagen und diese netten Produkte, die haben wir sozusagen ein bisschen mit reingenommen in den Laden. So einen kleinen Destillerieshop, wo die Destillerie ist ja von Montags bis Freitags immer auf. Das heißt, ich habe so eine Policy, dass jeder reinkommen kann und uns über die Schulter schauen kann. Also brauchst du dich da nicht anmelden, sondern wenn Zeit ist, dann zeigt auch jemand mal die Destillerie und so.
Super.
Und weil ich das ganz wichtig finde, dass man in diesem ganzen, also dieser ganze Craft-Bereich, der hat auch ziemlich viele Fake-Brands so auf den Plan gerufen, weil es natürlich viele Leute gibt, die sagen, ich lasse das irgendwo produzieren und denke mir irgendeine hanebüchene Geschichte aus und so. Und da war mir immer wichtig, dass man sagt, kann man sich angucken, kann man reinkommen, kann man sehen, kann man anfassen.
Ja, das finde ich jetzt schön. Ich habe irgendwann mal ein Interview von dir gelesen und da fand ich einen Satz, fand ich sehr bemerkenswert. Da hast du gesagt, Authentizität ist die höchste Währung. Und das fand ich sehr schön, weil das ist im Grunde genau sozusagen nochmal eine Zusammenfassung von dem, was du gerade gesagt hast, dass man wirklich echt transparent und ehrlich bleiben soll. Egal, was man macht.
Ja. Also ich komme aus so einer Hamburger Kaufmannsfamilie, ein bisschen unpopulärer Beruf mittlerweile. Mein Großvater war Kirschnermeister, also Pelze, das ist ja, geht nicht mehr so. Also
Och, im Winter ist das wunderbar, ne?
aber vom Wesen her war der halt auch Handwerker und ein Hamburger Kaufmann und da galt ein Wort und ein Handschlag und da ging es ja auch um Summen und so. Auch wenn der sozusagen nach Finnland oder Russland gefahren ist, um Pelz einzukaufen und sowas. Und das hat mir immer imponiert, das war so geradlinig. Und das, finde ich, ist sozusagen ein bisschen aus der Mode gekommen, weil jetzt wird alles immer mit irgendwelchen Anwälten abgeklärt und tausendmal abgedingst. Und ich finde es immer sehr erfrischend. Und ich habe in meinem Berufsleben jetzt immer wieder häufiger Leute kennengelernt, wo man gesagt hat, du brauchst jetzt eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder können wir uns einfach in die Augen gucken und uns vertrauen. Und das finde ich einfach auch schön.
Das ist toll. Also diese Hamburger Kaufmannsehre, wie gesagt, das habe sogar ich in meinem vorherigen Leben erlebt. Ich habe ja in der Marktforschung da gearbeitet. Und weißt du, ich habe oft einfach, wir haben Jobs abgewickelt, große Projekte auf Zuruf, weil einfach dieses Vertrauen da war. Mhm. So, und dass das überhaupt ging und geht, fand ich damals phänomenal. Ich bin auch so ein Typ, der das gerne so macht. Ich weiß aber auch, dass natürlich in der heutigen Zeit...
Kann in die Hose gehen.
Ja, kann in die Hose gehen, weißt du. Und dann hast du natürlich irgendwann auch so große Konzerne. Und wenn das international wird, dann hast du irgendwann so einen Schein.
Du, wir haben auch schon 2 Paletten nach China geliefert.
Ja.
Und haben gedacht, das wird ein großes Geschäft und haben nie Geld gesehen. Also manchmal ist sozusagen zu viel Vertrauen vielleicht auch ein bisschen blauäugig. Also ich sag mal so, wenn man es nicht einklagen kann, sollte man vielleicht versuchen, die Kohle vorher zu kriegen.
Na, wir sind ja auf St. Pauli, vielleicht können wir da mal ein paar Jungs nach China schicken, ne? Damit das mal geklärt wird.
Ah, der Typ ist leider Rumäne, da wäre ich vorsichtig.
Also, okay, alles klar. Ne, dann überlege ich mir doch mal, wie wir das dann lösen. Nee, aber du hast gerade gesagt, China, das kommt für mich natürlich als Volkswirt, sag ich so, bist du denn international unterwegs?
Also so ein bisschen, ne? Also das ist mehr so, was so reinkommt, das beantworten wir. Klar, kannst du ja nicht sagen, das funktioniert nicht. Und ein paar Sachen sind auch aktiv gewollt. Also das muss natürlich immer so ein bisschen Schritt halten mit dem, was man produzieren kann und der Qualität. Und also was mir klar war, ich wollte sofort nach Portugal. Das ist auch unser erster Auslandsmarkt geworden.
Ah, toll, ich meine, das ist
auch. Und das ist sozusagen eigentlich auch unser Fokus. Ne? Die Katharina kennst du ja auch, die ist da so einmal im Monat oder 6 Wochen mal unten in Lissabon und kümmert sich so ein bisschen ums Geschäft, dass das da auch vor Ort so ein bisschen in Gang kommt. Das ist immer ganz süß, wenn ich dann immer von Freunden oder Bekannten irgendwelche Fotos kriege von Lissabon aus irgendwelchen Bars, wo dann schon zurücksteht. Das ist natürlich, da freue ich mich die Bolle natürlich. Ja, ne? Das ist eigentlich das Allertollste bei der ganzen Sache. Aber das war mir schon wichtig und wir haben jetzt auch die Strandbahn im Ort, wo ich die Destillerie machen wollte, die haben jetzt komplett mit Ginsul durchgebrandet, von oben bis unten. Das heißt, wenn der Bürgermeister mit seiner Familie zum Strand fährt, dann fährt er sozusagen durch ein Spalier von, das wäre dein Preis
von gewesen. Von der Erinnerung nach dem Motto, das wäre ihr Preis.
Schade, also weil ich hätte es wirklich sehr gerne da unten gemacht. Das wäre aber gut.
Sind die denn vielleicht auf dich nochmal zugekommen?
Jetzt
verstehen wir ja, was du eigentlich wolltest.
Ich habe auch einen guten Draht mittlerweile mit dem, man darf sich das ja nicht ganz verscherzen, aber ich sag mal so, das ist natürlich jetzt ist ein Ticken zu spät, leider.
Ja.
Und die Frage ist auch, ob es jemals so erfolgreich geworden wäre, wenn man es dann da gemacht hätte. Und die dritte Frage, die ich mir so privat immer stelle, ist, die haben auch 3 Monate lang Regen. Also wenn man dann da im Regen sitzt, dann wird man vielleicht selber zu seinem besten Kunden. Und das ist ganz gut, dass das nicht, vielleicht ist es auch ganz gut, dass es so nicht geklappt hat.
Also ich finde, für Hamburg ist es eine tierische Aufwertung. Wie kannst du noch mal sagen, Sul, ist das, ich vermute, was Portugiesisches, ne?
Genau, das portugiesische Wort für Süden.
Ach, Süden, okay.
Sozusagen mit einem kleinen Augenzwinkern, wo es ja im Norden hergestellt wird. Aber
wunderbar, sehr schön. So, wir haben ja... wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beginnt ja bald eine Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Bist du an Fußball interessiert?
Ja, schon. Also ich bin jetzt nicht so der Nationalmannschaftsfan, sondern eher Vereinsfan, ne?
Ja.
Und Mitglied und so, aber...
Wo bist du denn? Also das kriegt jetzt keiner mit, das bleibt ja unter uns.
Ja, dafür schäme ich mich ja nicht. Also ich bin durch und durch HSVer, ganze Familie, Großvater, Vater, Bruder, Sohn, alle. Und das ist ja, wenn man aus Hamburg kommt und hier geboren ist, auch nichts Ehrenrühriges.
Nein, also es wird dann sozusagen,
was so ein bisschen nervt als echter geborener Hamburger, ist ja, wenn du dann von Zugezogenen erklärt bekommst, dass das St. Pauli viel cooler ist. Ich kann mit St. Pauli gut leben, mit Werder Bremen eher weniger. Aber das ist sozusagen so ein bisschen affig. Da wird es dann so ein bisschen religiös.
Ja,
so. Also ich bin als Kind halt mit meinem Vater mal mitgenommen worden, das prägt einen dann und da gab es auch regelmäßig immer Schlägereien, das ist ein bisschen, hat er ein bisschen abgenommen und es hat nach Bier und nach Bratwurst gerochen und man hat in diesem Stadion gesessen und war so ewig weit weg vom Spielfeld, weil da noch eine Aschebahn drumherum war und UEFA Cup Spiele mit 3000 Zuschauern gesehen im Nieselregen.
Das heißt, du kennst die Westkurve auch im alten Volkswirtschaft, heißt sich jetzt wieder,
auch schon alt.
Wieder nicht, aber im Alten auch. Ne? Das kann ich gut nachvollziehen.
Früher war Meckutten. Früher war Meckutten.
Okay. Ja. Guck mal, ich bin ja auch in der Beziehung, auch, kann ich ganz offen sagen, viele wissen das auch, ich bin auch HSV-Fan, ich bin auch, ich sag mal, mit dem HSV groß geworden. Ich finde auch, die Stadt kann durchaus zwei Vereine tragen.
Ja, im Prinzip ist der eigentliche Arbeiterverein, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also ich glaube, die Zahnarztdichte ist dann doch am Ende pro Zuschauer dann da größer. Aber das ist ja fast schon religiös politisch, aber dass man sozusagen annehmen muss, dass nur mal, weil man was ein Handwerk macht und was vermeintlich cool ist, dass man dann unbedingt ja. auch St. Pauli-Fan sein muss. Das finde ich, diesen Automatismus sehe ich irgendwie nicht so.
Nee, also auch
das. Ich will mich auch verschämen für
alle. Nee, Punkt. Genau. Und deswegen auch zu sagen, auf St. Pauli, und das ist eigentlich das Spannende. Ich habe ja auch Gespräche
mit. Da gibt es
ja
auch HSV-Fans.
Also genau, mit Leuten draußen, die sagen, ja, okay, dann bist du halt HSV-Fan. Also halt easy going hier. Und das finde ich auch gut. Also immer, wenn man das, ich sag mal so, wirklich so religiös, wie du es gerade gesagt hast, macht, dann wird es auch wirklich schon wieder schlecht. Und das muss man nicht.
Ja. Das ist ja beim Tonic das Gleiche. Also es gibt jetzt da tatsächlich Leute, die sich zu so.
Darauf muss ich noch einen trinken hier.
Zu Gralshütern. Am Ende musst du das machen, was dir selber gefällt. Ne? Und wenn du sagst, ich nehme Tonic X und Tonic Y oder ich trinke lieber Gin oder Rum oder Gott weiß was, meine Güte, also daran muss man es irgendwie nicht scheitern lassen. Hauptsache, also aus Produzentensicht, man trinkt genug, das ist natürlich wichtig.
Klar.
Darf ich dazu gerade eine Frage stellen?
Ja,
weil
bitte.
Das passt sehr gut, ja. Weil der Dennis hat gefragt, wie du deinen Gin eigentlich am liebsten trinkst und was so quasi eure Empfehlung ist.
Ja.
Wie also, er am besten schmeckt.
Genau, also ich finde tatsächlich wichtig, dass man auch genügend Gin drin hat. Viele machen den Fehler und tun dann 2 Cl Gin rein und kippen dann so eine ganze PET-Flasche Tonic rein. Das ist dann sozusagen, dann hast du nur Brause drin. Also ganz wichtig ist gutes Eis. Also
gutes Eis?
Gutes Eis, ja. Gutes Eis ist dickes Eis vor allem. Ne? Dass das so schnell schmilzt, gerade bei so Temperaturen wie jetzt. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst, ist tatsächlich so diese Cones, die diese Maschinen machen, die dann innen drin hohl sind, die schmelzen natürlich von allen Seiten gleichzeitig und dann hast du relativ schnell einen verwässerten Drink.
Okay.
Das ist nicht gut. Also damit fängt es mal an, ich würde ein gutes Glas nehmen, ein dünnes Glas. Ja. Ein dünnes Glas wird schnell kälter als ein dickes Glas.
Ja.
Du nimmst sie also aus dem Schrank raus, die wenigsten Leute haben so viel Platz, dass sie sich die Gläser vorkühlen können. Also ein dünnes, gutes, schönes Glas. Richtig dickes Eis. Also wir haben zu Hause so Eiswürfel, Silikonformen, die so 4x4 oder 5x5 oder 6x6 sind.
Wow.
Das ist ein braucht man.
Das ist ein Würfel.
Eine Kasse richtig gut rausgedrückt und dann hast du richtig gutes Eis und dann ordentlich Spirituose, jetzt mal unabhängig vom Gin.
Yeah.
Also ich sag mal 5-6 Cl brauchst du einen Männerschnack, Männertrink. Mm. Braucht das schon?
Sehr gut.
Und ich glaube, so ungefähr haben wir das auch gemacht, vorhin gemixt. Ja. Ich hoffe, ihr merkt das.
Ja, das
war gut. Ja, also das ist wie zu Hause.
Passt schon.
Also ich glaube.
Und dann ist es wichtig, wie du einen Tonic eingießt. Also bevor wir sozusagen zum Tonic selber kommen, weil also zum Beispiel jetzt eine PET-Flasche, die du im Kühlschrank hast und die seit 5 Tagen auf ist und die du dann aus der Höhe einkippst, dann kannst du dann, das ist dann irgendwie doof. Also ich bin sehr für diese kleinen Flaschen und die dann auch über den Rand eingeschenkt, sodass sich der Sprudel im Tonic noch erhält. Das ist das Schöne beim Gin Tonic, dass er ein bisschen britzelt. Und dann geht es dann am Schluss dann dazu, wie garniere ich nachher noch einen Gin Tonic mit einer Bio-Zeste, Orangenzeste oder Zitrone oder was Ungespritztes.
Also das heißt grundsätzlich mit Tonic und mit einer Zeste Orange oder Zitrone.
Mein Liebling. Also wir haben ja natürlich immer gute Zitronen, da wir kriegen jede Woche 40 Kilo Zitronen aus Portugal von unserem Bauern.
40 Kilo?
Und benutzen davon ja nur die Schale. Ne?
Okay.
Also, wer mal Zitronensaft machen möchte, kann gerne mal zu uns kommen und sich Zitronen abholen. Die sind dann allerdings schon komplett geschält.
Aber das ist doch perfekt. Weil ich war gerade in Griechenland und da habe ich was gesehen, muss ich kurz erzählen. Da hat ein Grieche in seinem Garten einen kleinen Zitronenbaum und hatte einen riesen Berg Zitronen und die Frau fing an, in der Küche alles in Saft zu machen. Mhm. Ich dachte, was machst du mit so viel Zitronensaft? Und dann hat die für Eiswürfel, diese Fläche, hat sie den Zitronensaft da reingefüllt und ins Eisfach gestellt. Mhm. Und da dachte ich, mega geil, du kannst immer rausdrücken, wenn du Zitrone brauchst. Mhm. Perfekt. Ich komme rum. Ich hole mir 2 Zitronen.
Das ist ja bei Knopfhoff hier.
Das ist ja ein bisschen.
Also, ich habe doch mal was vorbereitet.
Ja, ihr habt doch mal was vorbereitet. Den Männerschnack. Aber das ist. Danke für die.
Liebe Grüße an Dennis.
Ja, richtig auf.
Und merkt ihr im Abverkauf so Großereignisse wie WM und so? Bestellen dann deine Lieferanten oder deine nicht Lieferanten, sondern in diesem Fall die Kunden mehr? Ist an der Gastro dann mehr Party?
Oh nee, also ja, also große Ereignisse wie Weihnachten, das merkt man schon.
Okay.
Ne? Also das ist schon, weil da viel verschenkt wird und auch viel im Kreis der Familie gebechert wird und so, das ist, würde ich sagen, das ist schon so eine Hochphase und natürlich gutes Wetter wie jetzt.
Okay, Ich erinnere mich, ich habe irgendwann mal in einem Laden eine Gin-Zu-Flasche gesehen, aber das war nicht so die klassische Gin-Zu-Flasche, sondern da war, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, ein Motorrad drauf. Macht ihr manchmal so sonderethischen Sachen oder?
Ja, also wir machen ja nur ein Produkt und ich habe ja mittlerweile ein paar Mitarbeiter, sehr nette, fleißige, humorvolle, gut aussehende, die
ähnlich wie bei Herrn gut, ne?
Ja. Und wenn du immer nur ein Produkt machst, dann finde ich es mal gut als Fingerübung und als Spaß und als kreatives Austoben mal was anderes zu machen. Und deswegen machen wir einmal im Jahr eine Sonderedition. Und bei uns ist tatsächlich die Sonderedition tatsächlich immer ein komplett neues Rezept, neues Konzept, neue Idee. Wow, das also, okay. Also nicht einfach nur der gleiche Wein in anderen Flaschen, sondern im ersten Jahr haben wir Gin in alten Portweinfässern gelagert. Dann im nächsten Jahr haben wir Gin in Moscatel-Fässer abgefüllt. Das ist ein portugiesischer Süßwein aus der Region Setúbal. Und haben die in Hamburg auf dem Kreuzfahrtschiff geladen, hinten drauf auf die MS Europa 2 und haben, haben das dann nach Lissabon gebracht. Und im Jahr darauf haben wir mit zwei Motorrädern sind wir durch die Algarve gefahren, Destillateur und ich, und haben vor Ort Botanicals gesammelt und teilweise auch schon destilliert oder eingekauft und haben da auch sozusagen so ein Road-Gin draus gemacht. Das war auch ganz, ganz schön. Und im letzten Jahr haben wir eine Sonderedition gemacht, die Kleine Freiheit hieß, die sich so ein bisschen mit dem Thema Hamburg beschäftigt hat. Da haben wir für eine Nacht in Aquavit-Fässer gegeben. Also sie sind kurz vom Fass geküsst worden mit Dill und Fenchel, also sehr so am Aquavit orientiert. Und das ist spannend. So, das macht Spaß. Das sind immer so 4000 Flaschen, die sind dann auch relativ schnell ausverkauft und sind so Sammlerobjekte.
Wahnsinn. Aber das klingt ja auch wirklich spannend. Aber ich glaube, es ist jetzt zum dritten Mal das Wort gefallen. Ich nehme das mal auf: Motorradfahren. Ich habe gerade gehört, bist mit einem guten Freund nach Portugal gefahren. Ich weiß, dass du auch viel Motorrad fährst. Was bedeutet Motorradfahren für dich?
Also wir leben ja in so einer Zeit, in der man immer vor dem Scheiß, also ich jedenfalls, vor dem Scheiß Handy sitzt oder vor dem Computer und irgendwie meint, dass das alles so wichtig ist. Und es ist der einzige Platz, finde ich, gibt noch so zwei oder andere, aber eigentlich der einzige Platz, wo man seine Ruhe hat. Und ich finde, das ist halt so eine schöne Mischung aus leichter körperlicher Betätigung, frischer Luft, Bewegung, dieses Speed-Gefühl. Also ich vergleiche das immer mit dem Skifahren. Also wer schon mal Skifahren war, der kennt ja dieses Gefühl, man macht das zusammen mit anderen Menschen in der Regel. Aber während man es macht, macht man es für sich alleine und hat auch seine Ruhe. So, also ich kann auch diese Leute nicht verstehen, die sich dann in Helm irgendwie noch so ein Headset einbauen und die ganze Zeit Gedudel und Telefon und sowas. Sondern für mich ist Motorradfahren tatsächlich abschalten, Ruhe. Ich liebe es einfach unfassbar. Also ich habe sehr früh einen Führerschein gemacht, habe dann wegen der Kinder eine Zeit lang aufgehört, weil ich gedacht habe, wenn ich sterbe, ist es vielleicht doof. Mittlerweile können die sich alleine ernähren und oder so. Hauptwegen, mir ganz so existenziell schlimm. Yeah. Aber naja, ist halt schon gefährlich, aber es macht halt unfassbar viel Spaß und deswegen eine Abwägung der Vor- und Nachteile.
Definitiv, also das kann ich nur unterschreiben. Ich habe im Gegensatz zu dir relativ spät, ich habe 1999, bin 60 geboren, 99 erstmal einen Motorradführerschein gemacht. War so eine klassische Situation. Ich wollte es immer mal machen. Ich habe damals auch Auto nur gemacht und dann Moped nicht. So, und dann irgendwann, komm, jetzt machst du es nochmal. Und ich liebe das, genauso wie du. Ich feiere das ab. Ich genieße diese Zeit, ich genieße dieses Fahren, auch die Gerüche. Es gibt so eine Situation, ich bin manchmal auf Bornholm, auch mit dem Motorrad, und da gibt es so eine Senke. Und da ist jetzt im Sommer immer riecht's nach Bärlauch. Und ich freue mich schon einen Kilometer vorher drauf, wenn ich durch diese Senke fahre, weil dieser Bärlauchgeruch wieder sozusagen durch meinen Helm kommt. Und das ist einfach so, diese Verbindung, Gerüche, was wir am Anfang schon mal hatten, begleitet mich auch das ganze Leben. Und das ist hier auch nicht anders. Nicht? Die Leute kommen rein und sagen, das riecht so schön. Was ist denn das? Dann riecht es mal wieder anders. So, dass man eben sowas auch bedient. Das finde ich auch ganz schön. Ja. Guck mal, du weißt ja, momentan macht BMW ja eine GS Trophy in der Mongolei. Könntest du dir vorstellen, dass du da mal mitfährst? Oder bei solchen Veranstaltungen?
Also ich war jetzt im März mit einem guten Freund in Portugal zum Motorradfahren. Er auf einer GS, ich auf so einer R9T Urban GS, also so eine Art, so ein Fake Enduro, muss man mal sagen. Und da sind wir tatsächlich, und der ist ja sehr mutiger Kumpel, so welche Freunde brauchen wir ja auch, die sagen, komm, wir fahren jetzt mal nicht auf der Straße, wo das Navi anzeigt, sondern lass uns mal den Feldweg abbiegen. Ja,
sehr gut.
Und lass mal gucken, wo wir hinkommen. Und wirklich so den Tag hineingefahren, zu zweit. Und ich finde, Enduro fahren, wer das schon mal gemacht hat oder wer es noch nicht gemacht hat, soll es unbedingt mal ausprobieren. In Portugal ist ein Engländer, der macht so richtige Trail-Touren, da kannst du dich also für den ganzen Tag einbuchen und der erklärt dir dann ein bisschen, wie man Enduro fährt und fährt dann vor dir diese wirklich auf so schmalen Pfaden durch die Berge durch, durch Wasserlöcher durch. Das ist was ganz anderes als normales Motorradfahren, weil das so sehr körperlich fordernd ist. Da bist du wirklich fertig. Das ist so, ich sag mal, Tiefschnee-Skifahren. Aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also dieses abseits von Straßen zu fahren ist
herrlich.
Ja, und da unten kannst du es noch. Hier würde ja sofort, würden den Leuten ja sofort der Kopf platzen, wenn du mit dem Motorrad irgendwo
in den Wald fährst. Ja, da hast du gleich einen Polizeihubschrauber, der dich irgendwie anpingt und sagt, was ist denn hier los? Das haben
dann hast du vielleicht noch die Datenschutzgrundverordnung nicht beachtet.
Ja, und
Also, der Ofen eh aus.
Das ist lustig, das habe ich gar nicht gewusst, dass du auch sozusagen diesem Enduro-Virus so in dir hast, weil ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich bin vor mehreren Jahren bei einem guten Freund, auch mit der GS bin ich in Marokko in der Wüste rumgejuckelt. Da habe ich auch, ich sag mal, für mich immer eine wundervolle Erlebnisse. Du schläfst in der Wüste, hast wirklich dieses Firmament über dir. Du merkst auf einmal, dass Wüste wirklich kalt werden kann, arschkalt. Und dann fährst du wieder durch 45, 50 Grad. Das ist schon irre. Also
ja, ich bewundere auch diese Leute, die gucken mir manchmal bei YouTube diese Reportagen an, wo so Leute so Motologs machen, wenn sie dann tatsächlich richtige Weltreisen machen und den Mut zu haben, zu sagen, ich breche die Zelte ab und mache das komplett, das finde ich unfassbar faszinierend. Weil nur so, also das ist ja eine tolle Form vom Reisen. Ich glaube, mit dem Fahrrad fahren oder wandern ist, oder mit dem Zug oder sowas eh nicht toll, aber mit dem Motorrad die Welt zu erkunden, das ist
das ganz anders, definitiv. Ja, wir hatten lustigerweise heute, im Laden drei Kunden aus Israel und wir kamen ins Gespräch und ich sage, mein Traum von mir ist immer noch einmal mit dem Motorrad sozusagen ums Mittelmeer rumzufahren. Mhm. Also durch alle Länder. Da sind ja nun auch sehr schwierige Regionen dabei. Haben wir mal ein bisschen rumgescherzt.
Kannst du die Köpfe runterdrücken, ne?
Ja, genau. Also das ist so, Entschuldigung, hört mal kurz auf, ich bin gleich vorbei. Ja, aber ich kenne das, also diese Leidenschaft auch gerade mit dem Enduro-Fahren, das ist schon einfach, es ist phänomenal. Ja, für mich ist es immer so ein bisschen Männerauszeit. Und ich glaube, das trifft auch, was du gerade beschrieben hast, dass man wirklich abschalten kann und dass man nicht immer erreichbar ist und einfach sozusagen fahren für sich und natürlich doppelt aufpassen, das ist so. Aber was du sagst, diese Abwägung zwischen Risiko und Genuss, knallharte Frage, Elektro- oder Verbrennungsmotor?
Das finde ich auch wieder so, das wird auch so wieder so eng gesehen, also ich finde es total, also beim Motorrad jetzt?
Beim Motorrad.
Also für eine Enduro ist das wahrscheinlich eine ganz geile Sache.
Ja.
Also alleine wegen des Drehmoments.
Ja. KTM hat da, glaube ich, sogar was auf dem Köcher.
Gibt so ein paar Sachen. Auf der anderen Seite, ich finde schon Motorrad, was man nicht hört, ist irgendwie auch, also
okay.
Ist vermutlich ja die Zukunft, also muss man sich darauf einstellen.
Ja.
Ich finde es beim Auto faszinierend, wenn es gut funktioniert, aber...
Ich werde mir noch ein paar Liter Benzin irgendwo in den Keller stellen und weil ich stehe total auf Verbrennungsmotoren. Ich gebe dir auch einen Liter ab.
Definitiv. Ich werde mir vor allem ein paar Sätze Enduro-Reifen in den Keller legen, weil die ja jetzt auch nicht mehr erlaubt sind.
Das wusste ich noch gar nicht.
Das ist ja sehr, sehr off-topic jetzt, aber das ist so tatsächlich so, es gibt eine neue EU-Regel. Demnach, also du kannst ja Enduro, die meisten Enduro-Reifen hast du so einen Aufkleber auf dem Cockpit, dass du nur 160 oder 190 fahren darfst. Und jetzt ist es so, wenn du Reifen hast, weil es eine Ganzjahresreifenregelung ist, und jetzt ist bei Motorrädern auch so, die müssen jetzt im Prinzip die Geschwindigkeit des Motorrades mitmachen können. Ui. Und dadurch gehen natürlich diese ganzen grobstelligen Reifen nicht mehr. Und wir haben ja schräg gegenüber von der Destillerie Reifen Hagemann.
Ja, mir ein Begriff.
Alteingesessener Qualitätsbetrieb. Wenn wir gleich mal so zwei Sätze von den bevorzugten BMW-Reifen zur Seite legen lassen. Weil die darfst du nur noch sozusagen jetzt die jetzt produzierten, die darfst du fahren.
Das heißt, so ein TKC 80, das ist für mich ja so ein Klassiker.
Ja, genau.
Finito.
Also auf einer GS nicht mehr.
Echt? Das wusste ich gar nicht. Okay, das ist ja total spannend, weil ich genau mit diesem Reifen habe ich damals auch meine Touren gemacht, weil das ist für mich, obwohl schon so ein alter Reifen ist, immer noch ein Produkt, wo ich sage, damit kann man echt um die Welt rocken.
Ja.
Oh, na gut, dass ich es heute erst gehört habe. Stefan, wir beide sind ja auch so ein bisschen Lebemänner, das heißt Genuss, dem Genuss nicht abgeneigt. Wir haben eben kurz über Gin gesprochen, über das Motorradfahren.
Was fällt dir denn zum Thema Essen ein? Hast du irgendwie so Lieblingsrestaurants oder hast du so Richtungen, dass du sagst, ich sag mal, Spanisch ist super, Asiatisch geht gar nicht. Gibt es irgendwie Vorlieben?
Ja, also ich hab so eine asiatische Vorliebe.
Drücken wir nochmal einen kleinen
Schluck zwischendurch, ne? Also ich kenne rechts wie links. Also ich finde ja Essen, bin ein großer Fan von, sieht man ja. Ich finde es ja sehr gesellig. Ich freue mich auch immer mit Freunden zusammen zu essen. Ich grill gerne. Ich bin ein großer Fleischfan, darf man auch nicht mehr so laut sagen.
Das aber, ist ja eine Frage, die du gerade beantwortet hast. Hier steht nämlich Veganer-Fragezeichen.
Das ist glaube ich, tatsächlich eine Modeerscheinung, die sich dann irgendwann wieder setzen wird, weil ich kenne sehr viele, die das dann ausprobiert haben. Ich finde es auch okay und kann auch machen, aber ich glaube, dass das auf Dauer einfach nicht erfüllend ist. Ich kaufe lieber dann gute Sachen. Ja. Ich habe einen Freund, der Schlachter ist, habe dann einen guten Insight drüber in den Michi Wagner in der Osterstraße.
In Amsterdam, also, genau.
Ja, schon mal gehört. Mietfesselstraße. Ja. Und die haben eigene Rinder und die schlachten noch selber und zerlegen das selber und machen alle den ganzen Aufschnitt selber und so. Da weiß man, dass es dann gut ist. Was ich nicht machen würde, ich würde jetzt nicht in den Supermarkt gehen und mir da so einen abgepackten Quetschfleisch irgendwie besorgen.
Ja, da gibt es ja auch schlimme Dinge, habe ich auch gesagt.
Aber ich sag mal so, ich habe ja hier so einen kleinen, wir haben ja so ein kleines Jungsritual, was auch mit Herrengut zu tun hat. Und das beginnt eigentlich immer beim Chinesen. Das beginnt immer beim Manwar. Das ist, finde ich, einer der tollsten chinesischen Restaurants in Hamburg, finde ich. Ich hoffe, ich trete nicht mal auf den Schlips, aber ich finde das tatsächlich, es ist natürlich Kantinenatmosphäre, aber das Essen ist toll und wir machen das immer so, dass ich mich mit einem guten Freund hier immer einbuche und wir vorher dann zusammen uns erstmal den Magen vollschlagen, weil man war und dann im Halbkoma hier reinwanken. Und bei Florian ist es ja so, dass der dann tatsächlich nach, ich sag mal, 40 Sekunden sozusagen, es reicht der Träume. Und es ja schon sehr viele Beweisvideos gibt, die ich eines Tages nochmal filme.
Aber weißt du, wir sind wirklich stolz drauf und freuen uns drüber, wenn genau das passiert. Wenn ihr als Jungs hier wirklich herkommt und wirklich runterkommt. So.
Ja, also bei uns, das wird in meinem iCal eingetragen in der Firma mit Männer-Wellness. Ach, das ist sozusagen der Codename dafür. Das bedeutet, dass dieses Double aus Mann war. Da gibt es dann auch immer das Gleiche. Also der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier. Da gibt es also immer Ente auf diesem Soja-Dings und mit dem Salat da. Und dann gibt's
essen beide das Gleiche? Oder
wir essen das Gleiche und wir teilen uns immer eine Portion Bratnudeln noch dazu.
Nein!
Ja, damit man auch satt wird.
Okay, gut, jetzt weiß ich sozusagen eure vermeintliche Trägheit besser einzuschätzen. Obwohl, ihr macht nicht den Eindruck, wenn ich da am Tresen stehe und ihr kommt da rein. Also ich weiß, dass ihr essen wart, aber ihr seid fit und auch, ihr strahlt auch. Also,
ja, das ist tatsächlich, also ich habe mein Leben lang, was das Thema Friseur angeht.
Ja, jetzt wird spannend.
Genau, das ist, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich immer schon zum Barbershop gegangen bin. Mhm. Gab's ja in der Form, sowas gab es ja auch noch nicht so richtig, sondern ich bin tatsächlich immer zum gleichen Türken gegangen. Und zwar häufiger als hierhin, klar, ein bisschen günstiger dafür. Und habe dann irgendwann für mich entschieden, nee, das ist mir sozusagen wert, einfach mal zu sagen, ich bin jetzt hier 2 Stunden und das ist irgendwie nett, man kriegt ein Bier in die Hand gedrückt und es riecht tatsächlich gut. Ich finde aber vor allem, was man sagen muss, dass auch hier das Handwerk so unfassbar präzise ist. Ne? Also es ist halt keine Schnacker, wir sind ja bei Männerschnack, aber es sind halt wirklich Leute, alle, und ich war glaube ich schon bei allen, die sind so unfassbar flink, wenn die dieses Rasiermesser halten, und ich meine, das ist ein Vertrauensbeweis, wenn du das ist super scharf. Ich habe mir so ein Messer gekauft, weil ich dachte, das brauchen wir auch zu Hause, und dann mal probiert und gleich so, dann lief das Blut so zusammen. Und dann habe ich gesagt, nee, Schuster, bleib bei deinen Leisten, lass das den Profis.
Ja.
Und man kommt dann raus und ist dann so, riecht dann gut, und dann freut man sich irgendwie auch, dass man dann im Prinzip auch schon wieder Feierabend machen kann.
Ja, also das freut mich, und da muss ich auch nochmal den Dank, den nehme ich gerne nochmal auf und sage es auch nochmal wirklich in dieser Runde, ich bin wirklich dankbar, und dieses eins der Worte finde ich, die man gar nicht wert genug schätzen kann. Ich bin dankbar, dass ich diese Mannschaft auch gefunden habe, ganz ehrlich. Weil
geht mir ganz genauso, also das ist immer so, man kann es ja gar nicht alleine schaffen, ich meine, du kannst es noch nicht mal, also,
nee.
Also du bist ja mehr sozusagen der Confrontier.
Ich stehe immer nur schick in der Ecke rum, das kennst du ja von mir. Mhm. Und, aber ich sage auch immer, weißt du, ich kann da drüben dumm Tüch schnacken. Wenn die Werkstatt nicht funktioniert, naja, dann kann klar. ich irgendwann von außen den Laden zumachen. So. Und deswegen, also ich freue mich, dass du diese Familie und diese...
Ich finde auch die ganzen Leute, die hier so, also auch eure Kunden und so, das sind alles nette Leute. Man kommt dann mal so ins Reden auch so ein bisschen und so. Aber man muss auch nicht vollgequatscht werden die ganze Zeit. Wir sehen nicht bei Marlies Möller oder so, sondern...
Da gibt es eine ganz kleine süße Anekdote. Es war in den Anfängen, da stand ich am Tresen, alle Studios waren besetzt und es war nichts hier. Also keiner hat ein Wort gesagt. Da bin ich wirklich um die Ecke gekommen und gesagt, was ist denn da los? Ist doch alles gut da? Alles war am Arbeiten, alles war. Und alle wollten einfach nicht reden, alles war ganz entspannt. Das war für mich auch total neu. Aber wie gesagt, das scheint eben auch ein Punkt zu sein, warum wir denn eben auch hier sind. Und das freut mich sehr. Ich hatte vorhin eine Frage noch, die würde ich gerne noch mal stellen, mit Portugal. Also mir geht es so, ich habe auch so ein bisschen zwei Heimaten. Ich bin sehr gerne hier, auch in Hamburg, ich bin aber auch sehr gerne in Schweden. Mhm. Hast du auch so für dich das Gefühl, dass du so ein bisschen so zwei Herzen in deiner Brust hast, dass du so ein bisschen Hamburger Jung, der auch gerne mal so ein bisschen im Süden ist?
Ja, also ich bin, also genau, ich habe versucht, die Sprache zu lernen. Also ich habe dann irgendwann aufgehört. Das ist ein bisschen schade, weil ich kann so ein bisschen, aber nicht so richtig. Das ist sozusagen nochmal ein Ziel, dass man es wirklich auch wirklich perfekt kann. Aber ich bin sehr, sehr häufig in Lissabon, bestimmt 10-mal im Jahr oder sowas in Lissabon. Und das ist cool, wenn man sich schon auskennt und du mich irgendwo aussetzen kannst, findest irgendwo überall wieder hin.
Ein bisschen
und
so coming home, ne?
Genau, also das ist so natürlich auch ein bisschen langweilig, wenn man immer das Gleiche macht, aber ich für mich ist, mir reicht das sozusagen. Ich brauche da nicht mehr, sondern ich finde das so, so erfüllend.
Ja.
Ja, ist tatsächlich für mich eine zweite Heimat geworden.
Toll.
Ja, also wo man die Leute auch kennt und wo man dann im Dorf in die Kneipe geht und dann trifft man Leute und schnackt mit denen so ein bisschen, da so radebrechend dann und ja.
Aber finde ich aber toll, dass du auch bereit bist, diese Sprache zu lernen, weil ich finde auch, also geht mir das, wenn ich in einem anderen Land bin, dann bin ich der Gast und dann versuche ich auch ein bisschen diese Sprache zu sprechen. Ja. Deswegen haben wir hier auch Ed eingestellt, der Schwede, ne, damit der mich ein bisschen im Schwedischen coachen kann. Also das ist, funktioniert leidlich. Also sein Schwedisch ist definitiv besser als meins. So, kleiner Scherz am Rande. Wir haben ja, ich habe mich am Anfang ja gefragt, was ist für dich Männerschnack und was es für dich bedeutet. War das bis jetzt, unser nettes Gespräch, war das so etwas, was du dir unter Männerschnack vorgestellt hast?
Ja, also ich, generell hätte man natürlich mehr getrunken in der Zeit, ne?
Also wir können das natürlich noch ausweiten.
Man hat ja natürlich sehr viel geredet und wenig getrunken. Also, aber vom Grundsatz her, also müsst ihr die Zuschauer fragen.
Genau. Also an die Zuschauer, wenn ihr da noch irgendwie Ideen habt, Fragen habt, bitte her damit. Wir sind noch einen Moment hier und können das alles nochmal direkt beantworten.
Ich hätte tendenziell noch ein paar, aber die drehen sich... Also die Leute sind tatsächlich wirklich interessiert an deinem Alkoholkonsum.
Jetzt, und, sure, das ist eigentlich ganz interessant.
Ich glaube, darauf können wir mal...
Ja. Ist alles? Ja, Prost. Also apropos. Nee, aber... Also eine Frage, die häufiger gestellt wird, ist, ob du bei der Arbeit auch trinkst und ob Kunden von dir erwarten, dass du mit denen trinkst.
Ja, also das ist definitiv so. Mhm. Alleine, weil du sozusagen ständig irgendwas probieren musst. Mhm. Ne? Und dann kommt dazu, also definiere Alkohol. Also wir haben zum Beispiel bei uns so kleine Minis, so kleine portugiesische Biere, da sind 0,2 drin. Mhm. Das wird bei uns auch manchmal so zum Feiern, Superbock.
Superbock, auch lecker.
Das wird dann abends manchmal so als Feierabendbierchen gereicht. Also, okay. Also ich finde es sozusagen tatsächlich albern, Alkohol zu produzieren und zu sagen, aber selber probieren nehmen wir es nicht. Ne? Also das gibt es nicht. Also ich trinke auch meinen eigenen Gin nach wie vor sehr gerne. Also,
ja. Glaubst du, es gibt irgendwann mal einen Punkt, wenn dir der Gin zum Hals raushängt?
Nee, das glaube ich nicht, aber man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Also ich habe mich, glaube ich, in den letzten Jahren jedes Jahr so 5 Kilo zugenommen. Also das irgendwann ist auch mal gut.
Ja gut, in 20 Jahren platzt du dann. Ne?
Naja, genau. Ja. Danke.
Das war jetzt Felix, unser digitaler Co-Moderator. Deswegen ist er ja auch Co-Moderator. Felix, genau. hast du noch Fragen? Weil ich hätte sonst für Stefan noch so, ich sag mal, 5 nette kleine Fragen,
ja, die wir nochmal reinwerfen. Also eine letzte noch, glaube ich, mehr noch zu Gin Soul, und zwar, ob ihr euch vorstellen könnt, auch irgendwann nochmal eine andere Spirituose mit aufzunehmen. Kannst du sagen, was das wäre?
Nee, ich kann es mir vorstellen, aber im Moment bin ich mit dem, was wir machen, so glücklich und auch froh, dass wir uns ein bisschen fokussieren. Ja. Da hatten wir ja vorhin mal kurz drüber gesprochen, dass man sagt, ich mache lieber eine Sache richtig gut, als dass ich mich komplett verzettel.
Nein.
Na, weil man neigt dann dazu zu sagen, ja, nur weil man es machen kann, macht man es dann und nicht aus der Leidenschaft, die ursprünglich da war. Und das finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Also ich für mich ist das sozusagen meine Spirituose und mein Thema, und das will ich gut machen. Aber ich möchte natürlich nicht ausschließen zu sagen, dass ich mal eines Tages auch nochmal sozusagen den Horizont erweitert und was anderes macht. Mhm. Aber das ist im Moment für mich, finde ich, kein Thema, und damit fahren wir eigentlich alle ganz gut.
Okay. Finde ich schön. Cool. Also Schuster läuft dann leisten, aber immer neugierig und offen sein.
Also wir haben ja zum Beispiel in Deutschland, es gibt in Süddeutschland 23.000 Kleinbrennereien, die
23.000.
Ja, da gibt es also Abfindungsbrennrechte und so weiter. Da hat ja jeder, der eine Obstwiese hat, hat da eigentlich auch so eine Brennerei im Keller stehen.
Okay.
Und wir haben so ein Magazin abonniert, die Kleinbrennerei, wo das Sprachrohr dieser ganzen Kleinbrennerei, wenn die dann sozusagen in die Vermarktung von ihren Produkten gehen, dann ist es tatsächlich natürlich schwierig, weil wenn du irgendwo in der Provinz sitzt und hast dann 20 verschiedene Produkte, dann fehlt so auch der Fokus. Wie willst du denn da sozusagen dich auch sozusagen durchsetzen im Markt? Ne? Und das finde ich schade, weil es so eine tolle Szene gibt mit ganz, ganz tollen Produkten. Obstbrände, ein super, super Thema, finde ich.
Ja.
Aber
Ja, vor allem, weil der Gin hat ja schon gefühlt irgendwie, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, den Wodka so ein bisschen abgelöst, und auf einmal trinken alle Gin, und glaubst du, dass da irgendwann nochmal irgendwie sowas kommt und was den Gin dann irgendwie wieder komplett killen wird? Oder glaubst du, dass der Gin sich jetzt eigentlich über die letzten Jahre, muss man ja sagen, extrem etabliert hat?
Ja, genau, das ist eine sehr althergebrachte Barspirituose, ne? Also Rum, Tequila, Wodka, Gin, Whisky, das sind ja sozusagen Klassiker. Und was beim nach wie vor ja Nischendasein. Also ich glaube, das ist eher so ein Großstadtphänomen, dass man sich damit sehr beschäftigt. Mhm. Aber ich glaube, die meistverkauften Spirituosen in Deutschland sind nach wie vor Wodka, Korn, Weinbrand.
Okay.
Also das ist sozusagen, das geht so Weinbrand. Also ich meine, kennt ihr jemanden, der Weinbrand trinkt? Also das ist jetzt sozusagen.
Oh nee.
Ich habe mal Weinbrandschorle.
30. Ich habe Weinbrandschorle.
Kennst du? Eine neue.
Ich habe früher mal sowas getrunken.
Ich glaube,
da war ich schon betrunken.
Dann haben wir sowas getrunken. Aber ich glaube, der Anteil vom Gin ist so um die 1% am Gesamtalkoholmarkt. Also das ist ja immer noch mini. Und deswegen, wenn man dann so die eigene Wahrnehmung damit vergleicht, dann ist das natürlich, liegt es das daran, dass wir in einer Großstadt leben und uns dann auch damit mit solchen Sachen beschäftigen. Aber ich glaube, dass dieses Revival sozusagen seinen Platz, er hat wieder seinen Platz da gefunden, wo er eigentlich hingehört. Mhm. Weil das natürlich auch eine sehr, für alle Beteiligten eine schöne Spirituose ist. Für den Destillateur ist toll, weil er kreativ sein kann.
Ja.
Und durch die Art und Weise, wie so ein Rezept zusammengestellt ist, wie es destilliert wird, wie es gelagert wird und so weiter und so fort. Für den Barmann ist es toll, weil du damit sehr, sehr viele Klassiker machen kannst. Du kannst, also da gibt es eine ganze Bandbreite toller Drinks. Du kannst den Kunden toll beraten, deinen Gast toll beraten, wenn du eine größere Auswahl hast. Das macht Spaß. Und für den Gast selber ist es auch toll, weil du den ganzen Abend dich durch verschiedene Gins und Tonics und Cocktails trinken kannst. Mhm. Und das wird irgendwie nie langweilig. So.
Das bedient eigentlich das Handwerk wieder so ein bisschen, nicht?
Also genau. Das also der es sind wie viele Trends, die aus Amerika rüberkommen. Und wo man sagt, es ist wieder, ob das jetzt Craft Beer ist, ne? Oder überhaupt das Revival von Essen. Also ich meine, überleg mal, vor 20 Jahren, musst du nur zurückgucken, da hat hier Kochen hat keine Rolle gespielt. Yeah. Und auf einmal ist das Thema Kochen wieder voll im Fokus. Und selbst auch, vor allem bei Männern, ist es ja fast schon so ein Angeberthema. Ne? Ja. Also wenn du jetzt als Mann sagst, ich kann eigentlich nicht kochen, habe keine Ahnung davon, so, I'm out. Kannst du, ne? Du musst dich da schon zu sagen, du musst da eine Meinung zu haben. Und
Und du kannst, ich finde das gut. Auch grillen, habe ich ja mitbekommen. Ne? Du grillst also, auch selber dann? Machst du das selber?
Also ich habe noch in keinem Jahr so viel gegrillt wie in diesem Jahr. Ich bin noch nie so viel Motorrad gefahren, ich habe noch nie so viel gegrillt, weil wir ja den Jahrhundertfrühling in Hamburg haben.
Das ist total irre, ja.
Ja, definitiv. Also, ich muss meiner Frau, die ist immer so negativ, was so das Wetter angeht, ich habe gesagt, merkt ihr, dieses Jahr ist wirklich Bombe gewesen.
Super.
Stefan, ich habe wirklich noch 5 kleine Fragen.
Hau raus.
Und Frage Nummer 1 ist, was ist für dich männlich?
Oh, Sea Irish Moss von meinem Opa.
Guck mal, haben wir doch. Mir wäre ja Pietralon eingefallen.
Oh ja, oder Brisk. Ja.
Okay, haben wir noch die Frage 2. Was war das Letzte, was du neu begonnen hast? Also damit meine ich wirklich, das kann auch, ich sag mal, ein Buch sein, was du von links nach rechts gestellt hast oder...
Ich habe tatsächlich mit Angeln angefangen.
Ach!
Aber das hat mich nicht so, das schockt mich nicht so wie viele andere. Also das ist, ja, das habe ich angefangen, aber nee.
So
also
am Teich
irgendwie, ja, ich find, wenn man,
morgens um 5 mit der Pulle Bier.
Also ein Tier angeln, um es nicht zu essen, das kann ich nicht.
Ja.
Ja, ein bisschen eingeschlafen. Ich habe einen LKW-Führerschein gemacht.
Das ist spannend.
Das ist cool. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Das ist wirklich geil. Sowas, also auch da haben ist besser als brauchen. Ein Sportbootführerschein gemacht, ist auch toll. Und dann habe ich irgendwann entschlossen, jetzt keine Prüfung mehr abzulegen, weil es nervt.
Aber das ist auch gut. Das kann ich gut verstehen. Stell dir mal vor, du würdest keine Spirituosen mehr herstellen. Was würdest du denn stattdessen tun? Oh. Sag ich jetzt nicht angeln.
Nee. Ich mal einen Barbershop aufmachen.
Wunderbar. Da mache ich mir einen Vorschlag, da arbeiten wir zusammen. Und ich glaube, das wird ein
Bärchenpärchen.
Genau. Bärchenpärchen. Das wird ein gutes Produkt werden. So, da habe ich noch eine vorletzte Frage. Und zwar, was würdest du gerne verändern wollen, wenn du es verändern könntest? Das kann was ganz Großes sein oder was Kleines.
Das ist ja eine sehr große Metafrage. Also natürlich neben den ganzen Wünschen, die man so für die Menschheit hat, finde ich, ich fände es gut, wenn die Leute wieder ein bisschen runterkommen würden und auch mal eine andere Meinung gelten lassen würden. Ich finde, das ist im Moment ziemlich verfahren, wie wir uns alle so, wie wir alle miteinander umgehen. Ja. Und es gibt nur Schwarz und Weiß und ich würde mir wünschen, es würde mehr Grau geben.
Okay.
Mehr Grauwagen.
Vielen Dank für diese Antwort. Über was hättest du gerne noch gesprochen oder was hätte ich dich noch fragen sollen? Hättest du da noch einen Wunsch? Noch
also an deiner Stelle hätte ich mir Fragen hier zum Herrn gut gestellt, aber...
Ja, nee, ach du hast... Guck mal,
bist du eigentlich Hamburger?
Oha, jetzt wird's schwierig. Ich antworte wahrheitsgetreu. Ich bin in Hamburg gezeugt worden und in Pinneberg ausgedockt. Ja, wahrscheinlich werden jetzt alle Leute von Facebook runtergehen, weil sie das Wort Pinneberg hören. Ich kann nichts dafür. Mutter war nun mal in Pinneberg ins Krankenhaus. Vater hat mir gezeigt, wo ich in der Bäckerstube gezeugt worden bin. Also da war eine Wohnung über der Bäckerstube. Mhm. Nicht, dass das jetzt hier falsch verstanden wird. Mhm. Und ich habe mein ganzes Leben... Weg, ne?
Kann man bitte der Pumpe oder bitte ein bisschen leise sein?
Ja, okay. Aber,
weißt du, ich habe in dieser Stadt, ich habe hier studiert, ich habe hier gelebt, ich habe hier gearbeitet. Ich liebe diese Stadt.
Also Hamburg.
Meine Frau würde sagen, ich bin noch auf Probe. Aber so nächstes Jahr habe ich irgendwie Silberhochzeit. Ich versuche sie mal dahingehend ein bisschen zu beeinflussen, dass ich vielleicht mal diese Probezeit mal irgendwann beende.
Aber dein Team ist ja auch, wie bei uns, das ist ja auch so ein ganz
total
Multikulti-Team. Ne?
Total.
Ich glaube, du hast einen Brasilianer, Kolumbianer.
Kolumbianer, Brasilianer. Inka hat, da muss ich aufpassen, ich denke immer, es ist Haiti, aber es ist natürlich nicht Haiti, aber es ist ein wundervoller Einschlag. Luis ist urdeutsch. Und Ed ist Schwede. Hm. So, und ich bin Hamburg gezeugt und Pinneberg ausgedockt. Also internationaler geht's gar nicht. Stefan, ich muss sagen, mir hat das wirklich viel Spaß gebracht. Ich muss sagen, ich fand's toll, dich hier auch als Gesprächspartner für Männerschnack zu haben. Vielen Dank für deine Zeit. Und wenn keine Fragen mehr sind, oder wenn du noch eine Frage hast, natürlich kannst du auch gerne... Vielen Dank für deine Zeit, dass du hier.
Hat mir sehr gefreut. Danke, dass ich da sein durfte.
Stündchen hier auf dem Stuhl mit uns warst. Und dann sage ich mal, das war Männerschnack, die erste. Und ich freue mich schon drauf auf neue Gesprächspartner. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Insofern sagen wir tschüss.
Tschüss.
Männerschnack. Präsentiert von Brooklyn Soap.